ARD.
HR Info Kultur
mit Yvonne Koch. Es gibt Musik, die wie ein Soundtrack für Revolutionen war. Komische Kunst, die Missstände anprangert und sogar Mode, die die Lebenssituation von Menschen verändert hat. Und genau darum geht es in dieser Sendung, um Kunst, die etwas verändert. Listening to the wind of change. Wind of Change, Wind des Wandels, heißt dieser Song von den Scorpions. Aber ich bin mir sicher, dass viele Menschen von der Musik selbst keine große Veränderung erwarten. Höchstens, dass sie einen im stillen Kämmerchen sentimental oder traurig oder vielleicht sogar fröhlich machen kann. Aber tatsächlich hat Musik schon große Umschwünge begleitet und sogar weltweite Bewegungen losgetreten, behauptet wenigstens mein Kollege Martin Kersten. Er ist Musikredakteur und hat dafür Beispiele aus der Musikgeschichte der letzten Jahrzehnte mitgebracht. Martin, jetzt mal ganz konkret, wann und wo hat Musik so eine Wirkung gehabt, dass sie viele Menschen erreicht und zum Handeln gebracht hat?
Ja, was mir da als allererstes einfällt, sind die Charity-Konzerte, also Benefits-Konzerte für einen guten Zweck. Und ja, sozusagen die Mutter aller Pop-Charities, das war 1971 das Concert for Bangladesh, initiiert von George Harrison und Ravi Shankar im Madison Square Garden. Harrison wollte mit diesem Konzert eben den Fokus der Weltöffentlichkeit auf diese Krisenregion lenken. Der Bangladesch-Krieg damals, die Unabhängigkeit von Pakistan stand bevor. Es gab eine große Flüchtlingskrise und er hat dann in wenigen Wochen eine ganze Menge Leute zusammengetrommelt, unter anderem seinen alten Kumpel Ringo Starr von den Beatles, Eric Clapton, ziemlich zugedröhnt war auch dabei, und ein Bob Dylan, von dem man bis zur letzten Minute nicht wusste, ob er auch kommen würde. Aber am Ende ist das Ganze ein großer Erfolg geworden und Shankar hat dann ganz stolz gesagt, ja, in nur einem Tag kannte die ganze Welt den Namen Bangladesch, der war damals ja noch ganz neu. Und dieses Konzert wurde dann eben auch zum Vorbild weltweit für ganz ähnliche Aktionen in den folgenden Jahrzehnten, über die Hungersnot in Äthiopien zum Beispiel. Aber es ging ja ums Helfen, sprich also ums Geld sammeln. In den Vereinigten Staaten, da gab es USA for Africa mit den Initiatoren Michael Jackson und Lionel Richie, We Are the World. Mehr oder weniger in einer Nacht geschrieben von Michael Jackson, hat dann rund 80 Millionen Dollar eingespielt, eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten.
Zu den großen Geißeln der Menschheit gehört nicht nur Armut, Hungersnöte und Naturkatastrophen, sondern ja eigentlich auch so selbstgemachte Katastrophen, Kriege, ne? Und da hat Musik doch auf jeden Fall auch was beizutragen. Ich denke da vor allem an die 70er Jahre, die Flower Power Bewegung. Da wurde oft gezielt gegen den Vietnamkrieg zum Beispiel angesungen. Hat das irgendwas bewegt damals?
Tja. Das ist eigentlich immer die große Frage. Also wenn ich mich einfach mit der Gitarre hinstelle, ein Lied gegen den Krieg singe, hört er dann davon auf? Wohl kaum. Aber ich denke, man kann zumindest ein Bewusstsein schaffen für das Problem. Und deswegen gibt es auch eine ganze Menge Antikriegslieder, die ganz friedlich natürlich die Welt erobert haben. Allen voran das hier. Imagine all the people. Ja, was John Lennon da beschreibt, ist es nichts weniger als die Vision von einer Gesellschaft, die frei ist von Religion, von Grenzen aller Art, überhaupt von Nationalismus und übrigens auch von Besitz. Ein wirklich großartiger Friedensappell und ja, gilt bis heute zu Recht als eine Hymne der Friedensbewegung.
Okay, das sind Songs, die Visionen aufzeigen, aber es gibt doch bestimmt auch Musik, die so ganz explizit politisch ist, also Partei ergreift, oder?
Ja, gehen wir mal nach Deutschland. Da gab es Tonsteine Scherben, Rio Reiser. Das war so die Szene Berlin, Hausbesetzer, Spontis und Anarchos in Kreuzberg, so ein Ausgang der 68er Revolte. Und 1969 hat Reiser dieses Lied geschrieben, Macht kaputt, was euch kaputt macht. Dieser Titel, der passt eben haargenau in das Lebensgefühl dieser damals sich zunehmend radikalisierenden 68er Generation, dass er eben bald zu deren Hymne geworden ist.
Ja, die haben viel kaputt gemacht damals, ne?
Ja, das kann man so sagen. Ja. Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse, das ist auch der Hintergrund für den folgenden Song. Tolle
jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm.
Ja, da können wir gleich mitwippen und mitklatschen. Das ist aber eigentlich ein Partisanenlied, angeblich entstanden im Kreis der Partisanen, die Anfang der 40er Jahre in Italien gegen die deutschen Besatzer gekämpft haben und auch gegen die Faschisten im eigenen Land. Deswegen hat sich dieses Bella Ciao in der ganzen Welt verbreitet als ein populäres Widerstands- und Freiheitslied und ja, bei praktisch jeder linken Demo sowieso.
Aber wenn man jetzt mal ganz gezielt auf die deutsche Politik guckt, gab es da auch Musik, die was bewegt hat, die was verändert hat?
Ja, es gab zum Beispiel Musik, die die Proteste rund um den Ausbau der Stadtbahn West damals begleitet hat oder auch die Atomkraftproteste. Vor allem aber gab es Musik rund um die Wiedervereinigung, also den Mauerfall.
Ah, ja, genau.
Und den Soundtrack dazu, den hat damals ganz maßgeblich eine Band aus Hannover geprägt.
Die Scorpions.
Die Scorpions, richtig, mit Wind of Change 1989. Ein Vorreiter der deutsch-deutschen Annäherung. Das noch zum Schluss war aber in musikalischer Hinsicht dieser Mann hier.
Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR. Stündlich werden es mehr. Doch Erich, ey.
Tja, Erich, ey, uns Udo, der wollte damals unbedingt ein Konzert für seine Fans auch in Ostberlin geben, aber die DDR-Führung hat ihn das jahrelang verweigert. Seine Popularität auf beiden Seiten der Mauer, die bringt das Politbüro aber damals irgendwann in Zugzwang. Und schließlich gibt es die Einladung, ein paar Songs im Palast der Republik zu spielen. Allerdings, und das war damals die Bedingung, nicht diesen Song, also nicht Sonderzug nach Pankow. Udo hat sich dann sogar dran gehalten und trotzdem mit seinem Sonderzug nach Pankow ein gutes Beispiel dafür geliefert, wie viel man als Musiker mit seinen Liedern und einer gewissen Hartnäckigkeit erreichen kann.
Aber hallo. Und Martin Kersten hat uns gezeigt, wie viel Wandel und Umbrüche die Musik tatsächlich schon ausgelöst hat.
Listening to the wind of change.
Eine ebenfalls unterschätzte Kunstrichtung ist die komische Kunst. Also Karikaturen, Cartoons, Comics oder Satire zum Beispiel. Aber ich habe auch hier den Beweis gefunden, dass das Lachen und das sich lächerlich machen etwas verändern kann. Die Neue Frankfurter Schule nennt sich eine satirische Bewegung, die in den 1960er Jahren von 8 jungen Männern gegründet wurde, alle so um die 30, darunter zum Beispiel Robert Gernhardt, F.W. Bernstein, Piet Knorr oder F.K. Wächter. Sie waren Schriftsteller, Zeichner und Satiriker und haben sich alle der komischen Kunst verschrieben, haben andere mit ihren Ideen angesteckt und aus diesen Ideen sind sogar zwei Museen entstanden, die Karikatura in Kassel und die in Frankfurt. Und ich habe mir gedacht, wenn jemand erklären kann, was hinter dieser Schule der komischen Kunst steht, dann der Leiter der Karikatura Frankfurt, Martin Sonntag. Was wollte die Neue Frankfurter Schule mit ihrer Kunst erreichen? Also welche Ideen hatten die?
Man kann, ohne zu übertreiben, tatsächlich sagen, dass die Neue Frankfurter Schule das Komikverständnis in Deutschland in den 60er Jahren einmal komplett auf den Kopf gestellt hat.
Aber bei Komik denke ich an Unterhaltung. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, wollten die ja durchaus auch was bewegen.
Natürlich spielt in dem Bereich der Komik auch die Satire mit rein. Und das war schon ein zentrales Thema auch für Pardon und vielleicht noch spezifischer für die Welt im Spiegel, das auch kurz WIMS genannt, also die Nonsensbeilage des Magazins Pardon, wo dann der satirische Nonsens so dermaßen auf die Spitze getrieben wurde, dass da auch kein Auge mehr trocken blieb.
Aber wollten die damit jetzt einfach nur Menschen zum Lachen bringen oder gab es da auch eine Botschaft oder eine Intention dahinter, um was zu verändern?
Und vielleicht lässt es sich mit einem Zitat von Ludwig Poth am besten beschreiben. Er sagte damals zur Gründung von Pardon 1962 sinngemäß, dass einem normalen Feuilletonisten wäre zur Arbeit von Pardon wahrscheinlich so eingefallen, dass jetzt hier mit dem Florett fein gearbeitet wird. Er sagte aber nein, unsere Waffe war die Wasserpistole. Wir wollten lächerlich machen und verkackeiern. Und aus der Haltung heraus, wenn man einem höheren Wert einer ewigen Institution Lächerlichkeit nachweist oder nachweisen kann, dann wäre schon viel erreicht. Also es ging tatsächlich darum, und das war auch Zeitgeist der 60er Jahre, zu gucken, was läuft schief, was funktioniert in dieser Gesellschaft nicht, wo müssen wir was ändern. Und das haben die Leute von Pardon natürlich auf satirische Art und Weise gemacht.
In welcher Form haben sie das gemacht? War das jetzt wirklich nur, dass man drüber gelacht hat? Oder war das so, dass sie gesagt haben, wir wollen auf verkrustete Strukturen hinweisen, wir wollen diese alte Adenauer-Ära, die es ja nach dem Krieg sich noch ein bisschen weiterzog, einfach aufmischen oder wir wollen wirklich so richtig reinpieksen, damit die Leute merken, hey, da läuft was schief?
Das kann man verkürzt genauso sagen. Pardon war letztendlich auch ein Leitmedium für die 68er-Bewegung. Es war ja ein Zeitgeist, der da waberte in dieser Generation, wo es genau darum ging, also wirklich die 50er Jahre hinter sich zu lassen, die Nazi-Zeit aufzuarbeiten, endlich mal ranzugehen. Und da ist Pardon mit komischen und satirischen Mitteln sehr konzentriert reingegangen in diese Themen und hat komplett neue Formen entwickelt und auf den Markt gebracht, die es in Deutschland noch nicht gab. Neue Text-Bild-Kombinationen, der Fake wurde in einer Form eingeführt, wie er vorher noch nicht vorhanden war. Also das war schon tatsächlich revolutionär.
Aber hat sich denn jemand überhaupt für diese schräge Gruppe interessiert? Also haben die was bewegt?
Ja und ja. Pardon hatte eine sensationell hohe Auflage. Es wurde halt in der Studentenbewegung massiv gelesen. Und das hatte eine unglaubliche Reichweite. Wenn man heute noch über Wims redet, Welt im Spiegel, führt das bei vielen Leuten immer noch zu leuchtenden Augen, weil das tatsächlich teilweise auch zu Erweckungserlebnissen geführt hat. Und die zweite Wirkung ist noch viel nachhaltiger, die reicht bis jetzt, dass sich heute auch immer noch viele Künstler und Künstlerinnen der Komik und der komischen Kunst auf die Neue Frankfurter Schule beziehen. Otto Waalkes zum Beispiel, Holla. Ohne Neue Frankfurter Schule hätte es nicht gegeben.
Aha.
Alles, was Otto Waalkes in den ersten Jahren und auch heute noch auf der Bühne und im Film macht, stammt aus der Feder der Neuen Frankfurter Schule. Die Autoren Gernhardt, Eilert und Knorr haben in den ersten Jahren im Prinzip alles für Otto geschrieben. Und der Weg war, Otto Waalkes war ein talentierter Komiker in Hamburg, der sich dieser Texte bedient hat, die er in Wims und in Pardon gesehen hat und hat die auf die Bühne gebracht, bis das aufgeflogen ist.
Ach, geklaut.
Ja, Gernhardt, Eilert, Knorr dann nicht gesagt haben, wir streben jetzt da mal eine Klage an, sondern hat sich sehr schnell geeinigt, dass man doch zusammen da viel besser agieren kann. Denn wenn man als Schreiber sieht, dass jemand die eigenen Texte auf die Bühne bringt und wirklich ein großes Publikum erreicht und die Leute auch darüber lachen, ist das zu einer Symbiose geworden, die sehr, sehr fruchtbar war in dem Bereich des satirischen Nonsens.
Das ist ja ganz schön geschickt, was Sie danach gemacht haben.
Hat gut funktioniert, ja.
Was anderes, wenn ich das richtig recherchiert habe, ist der Name Neue Frankfurter Schule erst später dazu gekommen. Was ist denn da passiert? Wie kam es zu diesem Namen?
Dieser Name kam tatsächlich erst sehr, sehr spät. Und zwar fußt er auf einer Ausstellung in München. Und die sehr verdienstvolle Galerie Bartsch & Chariot haben mal wieder eine Ausstellung gemacht mit F.K. Wächter, Robert Gernhardt und haben einfach einen Titel gesucht und den Titel Neue Frankfurter Schule sich ausgedacht. Also letztendlich ist dieser Name Neue Frankfurter Schule, die Idee des Münchner Galeristen. Und das war aber so überzeugend als Name, dass er sich als Gruppenname, ja, als Markenname sehr schnell durchgesetzt hat und passt einfach. Besser geht's ja nicht.
Aber bei mir klingt dann bei Neue Frankfurter Schule die Frankfurter Schule an, die aus dem philosophischen Bereich kommt, ne? Rund um Adorno.
Genau so ist es. Das Wortspiel ist
Ach,
erkannt.
Das war bewusst.
Ja. Okay. Ja, genau. Darum geht es, dass man da andockt. Aber darin zeigt sich auch, dass sich alle darunter wiedergefunden haben, unter den Namen ein ganz wichtiges Kriterium für die Neue Frankfurter Schule, nämlich das Kriterium der Qualität. Alles, was man macht im Zeichnen, im Text oder dann auch für die Bühne, wird schon einem hohen Qualitätsanspruch unterworfen. Und das sieht man jetzt auch bei Hans Traxler, der zu seinem 95. Geburtstag da noch Sachen veröffentlicht und zeichnet. Da schlägt es einen lang nieder, wie hoch die Qualität da ist.
Das kann man jetzt bald sehen bei Ihnen in der Caricatura in Frankfurt. Ne? Da haben Sie jetzt eine große Ausstellung geplant.
Genau, ja. Zu seinem Jubiläumstag wird eine Ausstellung eröffnet in der Sammlungsetage bei uns. Und da werden nur die Arbeiten der letzten 3 Jahre gezeigt. Und das ist sensationell, ist großartig.
Hans Traxler ist ja gerade 95 Jahre alt geworden. Aber viele andere Mitglieder aus dieser Bewegung der komischen Kunst leben ja schon gar nicht mehr. Heißt das, die Ideen der Neuen Frankfurter Schule sind tot?
Nein, mitnichten. Also die Fackel wurde immer weitergetragen. Und es gibt viele Künstler und Künstlerinnen, die in diesen Kreis der Neuen Frankfurter Schule als Gruppe wahrscheinlich mit reingehört hätten. Aber dieser Kreis war ja irgendwann geschlossen. Wenn wir Hans Zippert, Oliver Maria Schmidt natürlich, Martin Sonneborn oder Gresa Lenz bei den Zeichnern. Da gibt es sehr, sehr viele, die diese Idee und auch den Anspruch an Qualität in der Komik, in der Satire weiterführen und weiter hochhalten. Und das war immer eine sehr schlaue Idee von der Titanic, dass die Chefredaktion zwangsweise alle 5 Jahre ausgewechselt werden muss, um wirklich am Puls der Zeit zu bleiben, um jung und frisch zu bleiben und so diese Idee der Neuen Frankfurter Schule immer weiterzuführen.
Sie sorgen ja selbst auch irgendwie dafür mit Ihrem Museum, dass es weitergeht. Sie machen regelmäßig Ausstellungen mit Cartoons, Karikaturen und Malerei rund um die Bewegung. Ist die Karikatura also sowas wie Ein Konservierungsmittel oder das Einmachglas für die neue Frankfurter Schule?
Wenn man aus dem Einmachglas immer naschen darf, ist das Bild richtig. Man kann das Haus tatsächlich sehen als das Gedächtnis der komischen Kunst. Wir sind sehr froh, dass wir die meisten Zeichner in der Sammlung vertreten haben und auch drumherum weiter sammeln im Geiste der neuen Frankfurter Schule. Also die Töchter, Enkel, Enkelin, Cousins und Cousinen dieser Kunstrichtung, die finden sich in dem Haus wieder. Und wir wollen natürlich auch weiter schauen, wo geht's hin mit der komischen Kunst? Wie entwickelt es sich weiter? Das sehen wir schon als Aufgabe an, diese Idee der neuen Frankfurter Schule auch weiterzutragen.
Das heißt, der Geist der neuen Frankfurter Schule fegt auch heute noch durch Deutschland, auch wenn viele der Gründungsmitglieder mittlerweile gar nicht mehr leben. Aber einer, nämlich Hans Traxler, ist immer noch fit und hat in dieser Woche sogar seinen 95. Geburtstag gefeiert. Und mein Kollege Christoph Schäffer hat deshalb für uns ein kleines Porträt über ihn gemacht.
Also meine Zeichnung, wenn ich sie aus der Hand gebe, halte ich eigentlich schon für gelungen. Sonst werden sie geschreddert. Ich werf ganz viel weg, immer mehr.
Sagt Hans Traxler, der jetzt sein 95. Lebensjahr vollendet und immer noch zeichnet.
Nach meiner Vorstellung sollten sie auf jeden Fall schön gezeichnet sein. Sie sollten als Zeichnung attraktiv sein, sodass der Beschauer angezogen wird, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Und wenn man das erreicht, dann kann man auch ziemlich freche Inhalte ganz gut rüberbringen.
Mit frechen Inhalten ist Hans Traxler bekannt geworden bei der Satirezeitschrift Pardon, die Anfang der 1960er Jahre gegründet wurde.
Die Bundesrepublik von damals war eine im Grunde bigotte, eine humorlose, reaktionäre und verhockte Gesellschaft. Und sie war auch noch schwer durchsetzt von ehemaligen Nazis und vor allen Dingen von Autoritäten.
Anti-autoritär und respektlos hingegen war der Geist von Pardon und der Geist der Zeichner und Karikaturisten ebenfalls, die hier zusammenfanden. Neben Hans Traxler gehörten etwa Robert Gernhardt, Clodwig Poth und F.K. Wächter dazu. Später nannte man sie die neue Frankfurter Schule. Gemeinsam gründeten sie Anfang der 80er Jahre das Satiremagazin Titanic. Hier schuf Hans Traxler seine legendäre Karikatur von Helmut Kohl in Gestalt einer Birne, eine fast zu liebevolle Darstellung des damaligen Bundeskanzlers. Doch das war nur die erste, die journalistische Phase im Werk von Hans Traxler, wie er selbst sagt.
Ich wollte jetzt nicht mein ganzes Leben mit Satire zubringen, nicht? Etwa 30% meiner Zeichnungen könnte man so unter politischer Karikatur subsumieren, nicht? Ich habe also nicht nur Birne gezeichnet oder Bücher über den Papst.
Was folgte, waren zeitlosere Themen. Illustrationen zu Klassikern, Kinderbücher. Die Zeichnungen von Hans Traxler füllen Dutzende Bände. Schon als kleines Kind hatte Hans Traxler gezeichnet, immer mit dem Bemühen um eine möglichst naturnahe Darstellung. Geboren wurde er 1929 in dem böhmischen Dorf Herrlich. Seine ländliche Kindheit hat ihn geprägt.
Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, in dem die Hühner frei herumliefen. Ich saß also vor dem alten Hühnerstall und beobachtete sie und sah ihre starren Augen, die etwas Magnetisches hatten, etwas sehr Rätselhaftes, und ich hörte diese Gurrlaute. Und da kam es über mich, dass ich mich selber fragte, warum bin ich kein Huhn geworden? Hätte doch sein können. Warum bin ich ausgerechnet ein Mensch geworden?
Nie wieder habe er solche philosophischen Tiefen erreicht, stellte Traxler später fest. Die Frage, Mama, warum bin ich kein Huhn, wurde zum Titel seiner Kindheitserinnerungen. Eine Antwort darauf hat Hans Traxler bis heute nicht bekommen.
Das Karikaturamuseum in Frankfurt macht übrigens eine Ausstellung zu Hans Traxler. Die Dünen der Dänen heißt die, mit Werken des Künstlers, die in den letzten 2 Jahren entstanden sind. Los geht's am 30. Mai und die komische Kunst ist dann noch bis Anfang August zu sehen. Die Mode war ja immer schon so ein Spiegel der Gesellschaft. Also hat Werte und Denkweisen, die es in der Zeit gab, auch im Kleidungsstil ausgedrückt. Deshalb habe ich mich gefragt, ob es auch mal umgekehrt war. Also dass Mode die Gesellschaft beeinflusst hat. Und ich habe dazu die Frankfurter Fashion-Expertin Christine Fehrenbach befragt. Sie ist unter anderem Geschäftsführerin von Hessen Design. Frau Fehrenbach, gibt es in der Geschichte auch Beispiele, dass durch Kleiderkunst, also durch Mode, sich ganz konkret was verändert hat?
Ja, auf jeden Fall. Früher war das ja so, dass die Mode tatsächlich von den Herrschenden okkupiert wurde und das niedrige Volk keine Mode hatte. Das hat sich erst, sagen wir mal, in den letzten Jahrhunderten verändert. Das heißt also, wir haben jetzt gerade so ein bisschen die Industrialisierung übersprungen. Es gab natürlich die Marlene Dietrich-Zeit noch, ne, mit den Schlaghosen, wo auch das Thema Frau und Mannsein nochmal eine ganz andere Form annahm. Was ich aber super interessant fand, ist eben diese Punk-Zeit oder die Streetwear-Zeit, was so in den 70er Jahren eigentlich schon so ein starker Bruch auch war, wo auch jemand wie Vivienne Westwood wirklich auch mit Mode ganz klare Statements gemacht hat.
Gab es das nicht sogar schon früher? Ich habe jetzt gerade überlegt, die Jeans, die ja ursprünglich wirklich für so Baumwollarbeiter ein robustes Kleidungsstück erst war, wurde die nicht durch so Künstler wie James Dean zum Beispiel?
Absolut, ja.
Da erst publik gemacht und da hat wirklich dann ein Modestil, also das Aufgreifen von dieser Art von Arbeiterbekleidung, ist in die Kunst reingekommen, in diese Filme reingekommen und hat da so eine kleine Revolution auch ausgelöst, soweit ich mich erinnere. Ne?
Ja, ja. Was heute man mit Influencern bezeichnen würde, war ja damals letztendlich dann über irgendwie tolle Filme oder eben ganz wichtige, tolle Schauspieler, die besondere Bekleidung getragen haben, war ja damals schon ein starker Einfluss.
Und gibt es heute noch Modestile, wo Sie sagen, also die versuchen wirklich zu beeinflussen und zum Umdenken zu bewegen?
Ja, also ich greife jetzt einfach mal eine raus. Das ist Gendermode, Genderneutralität, wo es natürlich auch darum geht, Kleidung zu entwerfen, die jetzt nicht typisch weiblich oder typisch männlich ist, sondern die von allen Geschlechtern viel mehr getragen werden kann.
Das Material ist auch ein Punkt, wo Kleidung heute beeinflusst oder in andere Bahnen lenkt. Was gibt es denn da für Beispiele mit anderen Materialien, die man heutzutage verwenden kann in der Mode?
Erstmal ist es ganz viel, über Recyclingmaterialien zu arbeiten. Das setzt aber voraus, dass man schon in der Herstellung ein sogenanntes Monomaterial hat. Organic Cotton, also nachhaltige Baumwolle, die dann wieder recycelt wird. Und die andere Ebene ist Innovation. Es gibt Produkte, die aus Algen hergestellt werden. Auch für die Kosmetik, also es ist ein ganz, ganz tolles Material. Und auch das Thema Pilzmyzel.
Wo verwendet man Pilze?
Also Pilze kann man ganz unterschiedlich verwenden, auch tatsächlich als Stoff.
In der Mode?
Ja, oder eben auch, stellen Sie sich einen Sneaker vor, der hat eine Sohle und zwischen dieser Kautschuksohle und alternativem Obermaterial ist dann auch Pilzmyzel. Also es hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert und das ist eigentlich das, was mich auch sehr fasziniert, ne? Dass man auch wieder Naturmaterialien verwendet, die wieder komplett in den Kreislauf zurückgeführt werden können.
Das hat ja bestimmt was mit dem Umweltbewusstsein zu tun, das so in den 1980er Jahren aufkam.
Ja.
Also wenn man das jetzt richtig überlegt, hat das ja ziemlich lange gedauert, bis das Umdenken dann eingesetzt hat. Und wenn wir ehrlich sind, es wird auch noch länger dauern, bis ein Großteil der Gesellschaft es auch umsetzt. Also wirklich auch nachhaltige Mode dann anzieht und verwendet. Es ist halt auch schon ein ziemlich langer Prozess. Aber gibt es denn in Sachen Mode auch Prozesse, die schneller sind? Also wo es so ein Event gab und man gemerkt hat, Mensch, jetzt da tut sich ganz schnell was und es hat sich schon jetzt was geändert?
Das war ja dieser Unfall 2013 in Bangladesch.
Na, Rana Plaza, diese
Rana Plaza, Textilfabrik. Genau, ja. Die Textilfabrik. Und die hat tatsächlich zum Umdenken angeregt. Da sind ja leider sehr viele Arbeiterinnen umgekommen, glaube ich, um die 1000 und noch 2000 Verletzte.
Aber wenn ich mir das recht überlege, hat sich seitdem, seit Rana Plaza, schon einiges getan. Also da haben sich die Labels neue Herstellungsprozesse überlebt. In den Ländern wurden neue Arbeitsbedingungen geschaffen. Also ich sage jetzt nicht, dass das alles sofort greift, aber ein Umdenken auch bei der Bevölkerung hat eingesetzt. Dann gab es da nicht sogar sowas wie ein grüner Knopf oder sowas?
Ja, es gibt viele Zertifizierungen,
ne? Genau. Also dann hat sich doch da mal durch Mode oder so ein Einschnitt in der Mode, wo ein Umdenken eingesetzt hat.
Also es hat natürlich ein Umdenken stattgefunden und das Bewusstsein ist da. Leider ist es so, wenn man die Zahlen anguckt vom Konsum, ist es immer noch so, dass Fast Fashion immer noch konsumiert wird, einfach weil es billiger ist. Was aber toll ist, ist, dass vor allem junge Menschen, die nicht viel Geld haben, sehr, sehr viel Secondhand-Ware kaufen. Die Firmen, die Unternehmen haben sich umgestellt zum großen Teil. Immer mehr auch Konzerne müssen sich umstellen aufgrund vom Lieferkettengesetz. Aber eben auch, weil heute ist nicht mehr hip, wenn man nicht mehr nachhaltig ist. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen State of the Art, vor allen Dingen auch bei Startups. dass sie fast selbstverständlich, bis auf wenige Ausnahmen, nachhaltig produzieren. Das heißt, transparente Lieferkette, nachhaltige Materialien oder Upcycling oder Recycling. Und da gibt es ganz viele Entwicklungen, die positiv sind, dennoch einschränken, muss man sagen, dass am Ende des Tages für viele immer noch der Preis zählt.
Auch durch Mode und Design kann man also zum Umdenken anregen. Genauso wie Musik und die komische Kunst unsere Gesellschaft immer wieder verändert hat und es garantiert auch weiterhin tun werden. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr-info-radio.de und in der App oder auf der Website der ARD Audiothek. Und in der Audiothek habe ich auch noch was zum Thema gefunden, auch ein ungewöhnliches Beispiel, wie Kunst verändern kann. Das ist das Kulturfeature von WDR 3 und hat den Titel Schauspielen heute über ein Leben im Als-ob. Das war's von mir, mein Name ist Yvonne Koch.